ARD.
כל עוד האויב מאיים על קיומנו ועל שלום מדינתנו,
solange der Feind unsere Existenz bedroht und den Frieden in unserem Land, werden wir kämpfen. Solange unsere Geiseln in Gaza sind, werden wir kämpfen. Solange unsere Bürger nicht sicher in ihre Häuser zurück können, werden wir kämpfen.
Ein Jahr nach dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel schwört Regierungschef Netanyahu die Israelis auf weitere Kämpfe ein, auch im Libanon.
Dort ist offenbar ein weiterer Kommandeur der islamistischen Hisbollah getötet worden.
Außerdem gibt es im Norden des Gazastreifens Luftangriffe und Bodenkämpfe.
Auch in der Ukraine gibt es wieder Bombardements, diesmal auf Kharkiv im Osten des Landes.
Und unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth, hat mit Oleg gesprochen. Er ist Soldat in der ukrainischen Armee. Er beklagt den Personalmangel und den zermürbenden Dauereinsatz, dem die meisten Soldaten dort ausgesetzt sind.
Hallo, ich bin Gisela Frommer.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist das neue Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Israel meldet einen weiteren militärischen Erfolg gegen die libanesische Hisbollah. Was gibt es darüber für Informationen?
Ja, die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass sie bei einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut einen weiteren ranghohen Hisbollah-Kommandeur getötet hat, Suhail Husseini. Er soll bei der Terrormiliz unter anderem für Waffenlieferungen zuständig gewesen sein. Außerdem ist das israelische Militär dabei, seine Angriffe im Libanon auszuweiten, jetzt auf den Südwesten, also die südliche Mittelmeerküste im Libanon. Es handle sich um lokal begrenzte, gezielte Einsätze, sagt die Armee. So beschreibt sie auch ihre Bodeneinsätze im Südosten des Libanon. Das betrifft also mittlerweile das gesamte Grenzgebiet. Die israelische Regierung verfolgt ja das Ziel, die radikal-islamische Hisbollah-Miliz aus dem Grenzgebiet zu verdrängen, um eine Art Pufferzone durchzusetzen. So wie es eine schon ältere Resolution der Vereinten Nationen vorsieht.
Aber auch umgekehrt von Seiten der islamistischen Hisbollah gehen die Angriffe auf Israel weiter. Es gibt Berichte, wonach die Miliz heute mehr als 130 Raketen Richtung Israel abgefeuert hat. Die meisten sollen allerdings abgefangen worden sein. Die israelische Armee dagegen meldet seit Wochen Erfolge im Kampf gegen die Hisbollah. Zahlreiche Kommandeure der libanesischen Terrororganisation wurden schon getötet. Vor kurzem soll es auch den Nasrallah-Nachfolger getroffen haben. Wie reagiert die Hisbollah jetzt darauf? Dazu jetzt Sabina Mattei aus Kairo.
Der Termin von Naim Qassems Durchhalterede war nicht zufällig gewählt. Gleich nach dem Überfall der mit ihr verbündeten Hamas vor einem Jahr hatte die Hisbollah eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Im Fernsehsender der Miliz erklärte ihr Vizechef jetzt:
Wir werden weitermachen, uns opfern und geben, und ihr werdet die Schmerzensschreie des israelischen Feindes hören.
Zwar haben die israelischen Streitkräfte die mittlere und obere Führungsebene der Terrororganisation geschwächt. Heute meldeten sie wieder die Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs. Doch nach Qassems Worten ist die schiitische Miliz voll einsatzfähig. Der israelische Bodeneinsatz komme nicht voran.
Seht euch die Front im Südlibanon an. Haben die Raketenangriffe sich nicht ausgeweitet und viele israelische Städte und Siedlungen erreicht?
Zugleich erklärte der stellvertretende Hisbollah-Chef, die Miliz unterstütze die Bemühungen des libanesischen Parlamentspräsidenten um eine Waffenpause. Zu den Bedingungen äußerte er sich jedoch ebenso wenig wie zu der Frage, die nicht nur die Hisbollah-Mitglieder umtreiben dürfte, wer nämlich ihr nächster Anführer wird. Der Krieg mache die Wahl schwierig. Israel hatte Hassan Nasrallah Ende September bei einem Luftangriff auf das unterirdisch gelegene Hauptquartier in Beirut getötet. Der öffentliche Auftritt seines Stellvertreters diente aber wohl auch der Bekräftigung des Bündnisses mit Iran, der die Hisbollah finanziert, ausrüstet und trainiert. Teheran kündigte gerade einen neuen Verteidigungspakt mit seinen radikal-islamischen Verbündeten in Nahost an. Doch die Furcht und die Verzweiflung der Menschen im Libanon steigt.
Lass uns mal auf die Opferzahlen schauen, die bis jetzt gemeldet werden. Unbestritten ist wohl, dass die Zahl der Opfer im Libanon weitaus höher ist als in Israel. Die Weltgesundheitsorganisation und libanesische Behörden gehen inzwischen von mehr als 2080 Toten und fast 10.000 Verletzten im Libanon aus. Die WHO beklagt, dass dort 5 Krankenhäuser bei Angriffen beschädigt wurden und nicht mehr betrieben werden können. Und auch im Gazastreifen geht der Krieg weiter.
So ist es. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das ja von der islamistischen Hamas kontrolliert wird, gibt die Zahl der getöteten Palästinenser seit Beginn des Krieges dort mit fast 42.000 an. Wie viele Hamas-Mitglieder und wie viele Zivilisten unter ihnen sind, ist aber nicht klar. Jedenfalls halten auch im Gazastreifen die Kämpfe an. Das israelische Militär berichtet, dass heute bei Luftangriffen und Bodenkämpfen 20 Extremisten getötet worden seien, und zwar in Jabalia im Norden des Küstenstreifens. Die Soldaten hätten dort auch große Mengen an Waffen entdeckt, heißt es, etwa Granaten und Gewehre. Ein Krankenhaus, das sich in der Nähe befindet, meldet mindestens 15 Tote. Unter ihnen sollen auch Frauen und Kinder sein.
Und damit kommen wir jetzt zur Ukraine. Luftangriffe hat es heute dort auch gegeben. Russland hat wieder mal die Großstadt Kharkiv bombardiert. Was für Informationen gibt es darüber?
Kharkiv liegt ja nur gut 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Es hat dort wohl mehrere Einschläge auf dem Gelände eines zivilen Unternehmens im eher industriell geprägten Südosten der Stadt gegeben. Und daraufhin ist ein Brand ausgebrochen. Das hat der Bürgermeister der Stadt mitgeteilt. Die Behörden melden 21 Verletzte, 17 davon werden im Krankenhaus behandelt. Welcher Waffentyp von der russischen Armee eingesetzt wurde, ist noch nicht ganz klar. Ursprünglich war von Raketen die Rede.
Kharkiv, du hast es gesagt, liegt ja nah an der Front. Und die ukrainische Armee hat dort zurzeit mit großem Personalmangel zu kämpfen. Eines der größten Probleme zurzeit. Es wird darüber berichtet, dass oft versucht wird, sich vor der Einberufung zu verstecken. Und wenn es dann mal neue Rekruten gibt, die dazustoßen, sollen die schlecht ausgebildet und körperlich nicht fit genug sein. Das kritisieren zumindest viele Soldaten. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat mit einem Soldaten gesprochen, der die Ukraine schon seit 10 Jahren gegen Russland verteidigt. Er sagt, dass er jetzt eine Pause braucht, aber er kritisiert auch die Mobilisierungspraxis in der Ukraine.
Meine Kameraden und ich sind müde. Diejenigen, mit denen ich Seite an Seite kämpfe seit Beginn des Angriffskriegs, sind müde. Sie wollen sich ausruhen. Sie wollen nach Hause zu ihren Familien. Sie haben es geschafft zu überleben. Der Krieg bedeutet ständige Lebensgefahr. Wir sehen und erleben das. Wir überleben und unser emotionaler Zustand verschlechtert sich. Wir brauchen Erholung. Er fürchtet, vor lauter Überlastung handlungsunfähig zu werden, an der Front eine Belastung für die eigenen Kameraden zu werden. Andere berichten von Nervenzusammenbrüchen, von Albträumen und Schreien im Schlaf. Immer mehr verlassen deswegen auch illegal ihre Positionen. Zuletzt sorgte in der Ukraine ein junger Soldat für Aufsehen, weil er aus Protest gegen fehlende Rotationen sein unerlaubtes Fremdbleiben sogar öffentlich gemacht hat. Die Ukraine kommt nicht an gegen ein massives Personalproblem an der Front, hat es auch nach 2,5 Jahren Krieg nicht geschafft, ein gerechtes Mobilisierungs- und Rotationssystem zu entwickeln, kritisiert Ole. Wenn es klare Fristen für eine Demobilisierung gibt, wird sich das Personalproblem lösen. Meine Bekannten beobachten das Militär, hören, dass es keine Fristen gibt und wollen deshalb nicht zu den Streitkräften. Sie versuchen, sich mit allen Mitteln zu entziehen. Wenn es eine klare Frist gäbe, wüssten sie, ich gehe, erfülle meine Pflicht und wenn ich überlebe, kehre ich zurück. Doch zurückkehren zurzeit oft nur die Toten und Verletzten. Kirillo will zwar in der Ukraine bleiben, versteckt sich aber vor dem Militär. Zu wenig Waffen und keine Aussicht auf Demobilisierung haben den Mitte-30-Jährigen zum Umdenken bewogen. Kirillo heißt eigentlich anders. Er will nicht als Vaterlandsverräter gelten und ist es doch für diejenigen, die tagtäglich an der Front ihr Leben riskieren. In diesem Sinne bin ich dafür, das Persönliche vom Kollektiven zu trennen. Für mich geht es nicht um Pflicht, sondern um Wahl. Vielleicht werde ich mich im Zweifel eher für das Gefängnis entscheiden, anstatt zu kämpfen. Denn aus dem Gefängnis kann man herauskommen, aus dem Grab nicht. Kirillo will eine Familie gründen. Soldat Ole hat schon eine. In der Hauptstadt unter Zivilisten aber fühlt er sich zunehmend unwohl, meidet große Menschenmassen. Vielen Soldaten geht es ähnlich. Je länger der Krieg dauert, desto weniger Kontakt haben sie mit alten Freunden, die fernab des Krieges ein scheinbar normales Leben führen. Es ist wahr, dass die Menschen den Krieg vergessen. Ich kenne das schon aus dem Donbasskrieg. Es ist jetzt wie damals. Wir Soldaten sind enttäuscht, dass man uns vergisst, besonders wenn wir unsere Kameraden sterben sehen und dann sehen, wie die Menschen hier ein normales Leben führen und sich für nichts interessieren. Täglich wächst das Fahnenmeer im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Jede Fahne steht für einen Getöteten und täglich kommen auf den Friedhöfen des Landes neue Soldatengräber hinzu. Nachts greift Russland viele Teile der Ukraine mit Raketen, Bomben und Drohnen an. An der Front hören die Kämpfe nie auf.
Und zu dem Personalmangel in der Armee kommt ja zusätzlich noch der Mangel an Waffen, obwohl die Ukraine schon massiv unterstützt wird aus den USA und Europa. Aber da gibt es jetzt Neuigkeiten aus Frankreich.
Genau, es geht um die Mirage-Kampfflugzeuge, die der französische Präsident Macron der Ukraine Anfang Juni zugesagt hatte. Die sollen jetzt im ersten Quartal 2025 geliefert werden. Zurzeit läuft noch die Ausbildung von ukrainischen Piloten und Mechanikern in Frankreich. Und die Flugzeuge sollen noch mit neuer Technik ausgestattet werden, wie zum Beispiel Luft-Boden-Kampfausrüstung, aber auch Ausrüstung gegen elektronische Störsignale, die von Russland eingesetzt werden. Die Mirage kann aber auch mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow verwendet werden, von denen die Ukraine schon einige erhalten hat. Übrigens, Frankreich will die Mirage-Flugzeuge sowieso bis 2030 ausrangieren und mit modernen Jets vom Typ Rafale ersetzen.
Und um das Thema Ukraine geht es auch in der neuen Podcast-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Dort geht Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg auf die Frage ein, wie lässt sich Schluss machen mit dem Krieg? Und das war unser Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.